Guten Morgen miteinander. Ich habe mich riesig gefreut, heute Morgen wieder mal hier auf Amriswil zu kommen. Ich war auch letzten Sonntag mit euch verbunden gewesen, da habe ich euren Gottesdienst verfolgt. Ich habe mich gefreut über euren Missionsgottesdienst, den ihr gehabt. Ja, ganz herzlich will ich auch die begrüßen, die über Livestream mit uns verbunden sind. Ich freue mich und ich stelle jetzt auch auf Hochdeutsch um, damit auch alle, die nicht so gut Schweizerdeutsch verstehen, mitkommen können. Ich beginne heute mit einem Zitat, bevor wir dann zum Gebet kommen. Der Philosoph Hegel hat einmal gesagt, aus der Geschichte der Völker können wir lernen, dass die Völker nichts aus der Geschichte gelernt haben. Ich wiederhole es nochmal. Aus der Geschichte der Völker können wir lernen, dass die Völker nichts aus der Geschichte gelernt haben. Damit das uns nicht passiert, wollen wir heute ganz bewusst einiges aus der Geschichte lernen. Diese zwei Predigten werden einiges über Kirchengeschichte enthalten. Wir wollen klar mit Gottes Wort beginnen natürlich, aber auch aus der Kirchengeschichte einige Vorbilder uns anschauen. Vorher wollen wir jetzt miteinander noch beten. Herr, wir bitten dich, dass diese Predigten wirklich dazu beitragen dürfen, dass wir einiges an Erfahrung von Männern und Frauen aus der Geschichte mitnehmen können, dass uns anspornt im Alltag, dass wir selbst wirklich durch diese Vorbilder im Glauben gestärkt werden am heutigen Tag. Herr, sprich du zu uns durch dein Wort und durch diese Vorbilder in Jesu Namen. Amen. Ich beginne mit einem Wort aus Hebräer 12, ein Wort, das übrigens meiner Frau und mir immer sehr, sehr wichtig war, steht sogar in unseren Eheringen. Da steht doch, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Glaubenszeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns verordnet ist, und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, ganz wichtiges Wort, diese drei Schritte: ablegen, was beschwert, laufen mit Geduld in dem Lauf, der uns verordnet ist, und aufs Ziel schauen. Ganz wichtig, diese drei Punkte. Aber wisst ihr gerade, was geht diesen zwei Versen voran? Was steht im Kapitel vorher? Hebräer 11, über all diese Glaubenszeugen, die uns gegeben sind. Abraham, Noah, David und so weiter, eine ganze Liste. Sie sind uns gegeben zum Ansporn, dass wir mutig vorwärts gehen, auch in schwierigen Zeiten. Ja. Und darum steigen wir jetzt ein wenig ein in die Kirchengeschichte. Wir haben vor gut zwei Jahren über die Reformation, 500 Jahre Reformation in der Schweiz gefeiert. Zwingli, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Ja, die Reformation war sehr einflussreich in Europa. Aber wir sehen auch, dass der Einfluss der Reformation später relativ schnell nachgelassen hat. Das hatte verschiedene Folgen. Einerseits kam die Gegenreformation in Europa und das Konzil in Trient wurde einberufen. Das dauerte nicht nur einige Monate, sondern 18 Jahre haben sie da immer wieder verhandelt und haben viele Reformen eingeführt in der katholischen Kirche, und unter anderem wurde auch der Jesuitenorden damals gegründet, um einfach der Reformation entgegenzuhalten. Ja, und dann leider in den evangelischen Kirchen kam dann immer mehr die Orthodoxie. Das heißt, man hat noch das Richtige geglaubt, aber oft hat das geistliche Leben gefehlt dazu. Es hat nicht mehr übereingestimmt. Orthodoxie. Hier sehen wir eine Karte von Europa. aus dem Jahr 1570. Was rosa ist, sind die evangelischen Gebiete. Was dunkelblau ist, ist katholisch. Orange sind die orthodoxen Kirchen in Osteuropa. Und dann hat England noch eine etwas andere Farbe, das sind die Anglikaner. Und das Grüne war damals schon der Islam, der dann bis vor Wien kam durch die Türkenkriege. Ja, also die Gegenreformation, die war sehr stark. Der Thurgau war einmal fast ganz evangelisch, aber dann kam durch die Gegenreformation ein starker Druck und es wurde wieder etwa halb-halb. Und ebenso Österreich. Ja, aber nach der Orthodoxie, nach der Gegenreformation und der Orthodoxie kam der schreckliche 30-jährige Krieg. Das war eine solche Tragödie, die können wir uns fast nicht mehr vorstellen heute. Da sind unzählige Menschen gestorben. Rund ein Drittel der Bevölkerung Europas oder Deutschlands damals vor allem ist in dieser Zeit gestorben. Nicht nur am Krieg, sondern auch an Krankheiten wie Pest, Pocken, die Ruhr. Ja, rund 6 Millionen Menschen von 18 Millionen sind damals gestorben. Ganze Landstriche wurden in Deutschland ausgelöscht. War die Schweiz auch betroffen vom 30-jährigen Krieg? Nur ganz am Rand. Ja, wir waren ja auch am Rand, gell? Im Thurgau gab es eine Schlacht im 30-jährigen Krieg. Schlacht bei Schwaderloh. Das war in jener Zeit. Und auf Krishona, in der Kirche, hausten einige Zeit die schwedischen Soldaten. Die kamen, um den Evangelischen in Deutschland zu helfen. Und was haben sie gemacht? Sie haben alle Fenster rausgenommen und das Blei eingegossen, um Munition damit herzustellen. Darum war dann die Kirche, als Spittler später kam, ohne Fenster. Ja, 30-jähriger Krieg. Stellt euch vor, Berlin hatte vor dem Krieg 12.000 Einwohner, noch relativ klein. Nach dem Krieg, nach 30 Jahren, hat die Bevölkerung nicht zugenommen, sondern da waren von den 12 nur noch 5.000 Leute in Berlin. Ja, es war eine Zeit, wo die Menschen jegliche Hoffnung verloren haben. No future generation. Eine Zeit ohne Zukunft. Viele Christen haben damals mit dem Wiederkommen Jesu gerechnet, mit dem Weltuntergang gerechnet. Sie hatten absolut keine Hoffnung mehr für Europa. In jener Zeit lebte unter anderem Paul Gerhardt. Auch er hat persönlich ja ganz viel Not erlebt in seiner Familie. Mit 12 Jahren ist sein Vater gestorben, mit 14 Jahren seine Mutter. 4 seiner Kinder sind sehr früh gestorben und nur ein einziger Sohn hat ihn überlebt. Unsägliches Elend. Und trotzdem, wenn wir die Lieder anschauen von Paul Gerhardt, die er geschrieben hat, an was hat er sich gehalten? An Gott. Befiehl du deine Wege und was sein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann, auch in der allergrößten Not. Das war nicht Erfolgstheologie, das war Leidenstheologie, die aus dem Leben kam. Ja, Paul Gerhardt wurde uns da zum großen Vorbild. Aber es kommt trotzdem unweigerlich die Frage auf, was hat aus dieser Hoffnungslosigkeit herausgeholfen? Was hat sie, wie haben sie das überwunden? Was hat unseren Vätern in dieser Weltuntergangsstimmung Ansporn und Hoffnung gegeben? Und da kommt jetzt die Zeit des Pietismus. Pietismus, ein Wort, das uns nicht so geläufig ist. Es ist ein Wort, ein Name, den sie sich nicht selbst gegeben haben, sondern den die Gegner ihnen gegeben haben. Pietismus heißt eigentlich, plump gesagt, die Frömmler. Ja, die Frömmler, die sind's. Ja, die Pietisten wurden verschrien als die Frömmler, vom lateinischen Wort Pietas, Frömmigkeit. Der Pietismus war zuerst mal eine Reaktionsbewegung auf die Orthodoxie. Es ging den Gründern darum, dass der Glaube wieder wirklich im Leben zum Tragen kommt. Dass Leben und Glauben übereinstimmen. Dass man nicht nur über Spitzfindigkeiten diskutiert, theologische Spitzfindigkeiten, sondern dass man aus dem Gewohnheitschristentum herauskommt und echt eine geistliche Beziehung mit Gott pflegt. Es war eine Erweckungsbewegung, die zur Umkehr aufgerufen hat, zur persönlichen Beziehung mit Gott, das praktische Leben wieder betont hat. Und es war eine Heiligungsbewegung, die stark die Heiligung in der persönlichen Nachfolge Jesu betont hat. Das heißt, ein Leben, das mit dem Glauben übereinstimmt, ein Leben, das Gott ehrt. Ich habe vorher ja zwei Verse aus Hebräer 12 gelesen. Im gleichen Kapitel lesen wir, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Wow, ein ernstes Wort. Ein Wort, das wir sehr selten hören. Und doch so klar. Ja? Oder Paulus schreibt an die Thessalonicher, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Es ist nicht gleichgültig, wie wir leben. Es ist nicht gleichgültig. Es ist ein Wort, das uns herausfordert. Ein heiliges Leben, das heißt ein Leben, das ihn ehrt. Das als oberstes Ziel hat, Gott zu verherrlichen. Der Pietismus hatte vier verschiedene Etappen. Man spricht in der Kirchengeschichte vom Altpietismus, der in Deutschland begonnen hat. Nachher kam der Neupietismus, dann die Gemeinschaftsbewegung und am Schluss die evangelikale Bewegung, die bis heute ihre Auswirkungen hat. Heute werden wir vor allem über den Altpietismus einiges hören. Die prägenden Leute damals waren Spener, Franke und Zinzendorf. Diese drei Männer haben die Geschichte ganz entscheidend geprägt in jener Zeit. Sie haben vor allem betont, dass neben den Gottesdiensten, und jetzt merkt ihr sofort, eigentlich spricht das genau in die heutige Zeit hinein, dass nebst den Gottesdiensten die Leute sich begannen in Hauskreisen zu versammeln. Hauskreise ist nicht etwas von diesem Jahrhundert. Nein, das gab es damals schon. Ja, zu Bibelgesprächen, zur Erbauung des Glaubens, zur Gemeinschaft miteinander. Leider wurde der Pietismus oft falsch verstanden. Und es kam oft zu extremen Auswüchsen. Darum wird der Pietismus auch heute oft noch als sehr negativ gesehen. Ich kann auf diese Auswüchse jetzt nicht im Detail eingehen, von der Zeit her. Aber es ist typisch, mit jeder Erweckung gibt es immer am Rande auch Auswüchse, Randerscheinungen, die eben vieles wieder kaputt machen. Ja, zum Beispiel, was es damals gab, eine sehr starke Überbetonung von Prophetie. Oft ist das ja wie eine Pendelbewegung. Man spricht einige Zeit gar nicht darüber und nachher wird es übertrieben. Und dann muss man wieder die Mitte finden. Oder eine Überbetonung von Heilungen, von gewissen Gnadengaben und so weiter. Ja, und jetzt kommt einfach wieder nochmals die Frage, was hat denn diese Leute angespornt? Der Hauptpunkt, der sie angespornt hat, war sicher die Lehre von der Umkehr und Wiedergeburt. Die Gründer des Pietismus haben realisiert, dass ohne eine persönliche Veränderung die Welt sich auch nicht verändern kann. Es beginnt bei uns, in unserem Herzen muss es beginnen, die Veränderung. Ja, Und so hat ja Jesus ja schon betont, als er zu Nikodemus sagte, ich versichere dir, wer nicht von Neuem geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Oder Petrus schreibt in seinem Brief an die Gemeinden, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen Erbe. Ja, eine ganz wichtige Botschaft. Durch die Wiedergeburt, durch die persönliche Umkehr, erleben wir eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die aus der Hoffnungslosigkeit hinausführt. Und die Zeit damals war ja absolut hoffnungslos, menschlich gesehen. No future. Ja, diese Lehre, diese neue Betonung von Umkehr und Wiedergeburt, das hat den Pietismus ganz besonders geprägt. Der zweite Hauptpunkt war, dass sie wieder ganz bewusst mit der Wiederkunft Jesu gerechnet haben. Dass Jesus wiederkommen wird. Und wenn wir in die Kirchengeschichte hineinschauen, können wir immer wieder sehen, wenn die Kirche die Lehre von der Wiederkunft Jesu, wenn diese in den Hintergrund getreten ist, dann ist sie gleichgültig geworden. Dann haben wir keine Verantwortung mehr, wenn Jesus nicht mehr kommt. Wem bin ich dann verantwortlich? Dann kann ich leben, wie ich will. Ja, und darum diese Betonung auf der Wiederkunft Jesu. Die Zukunftserwartung bestimmt unsere Haltung in der Gegenwart. Oder mit anderen Worten, unsere Hoffnung prägt unsere Gegenwart ganz entscheidend. Hoffnung macht nicht untätig, sondern spontan zur Tat. Sie macht nicht träge, sondern erfinderisch. Sie führt nicht zu Verzagtheit, sondern sie packt an in Gottes Reich. Der erste, den wir hier besonders betonen, den ich betonen möchte, ist Spener. Spener, Philipp Jakob Spener, war eigentlich der Gründer des Pietismus. Er hat ein kleines Buch geschrieben, auf Deutsch, Umkehr in die Zukunft. Das Buch hieß er damals Pia Desideria, fromme Wünsche. Fromme Wünsche würde man heute ein Buch, glaube ich, nicht nennen. Aber was er darin gegeben hat, er hat zuerst eine klare Diagnose gestellt über die Zeit, in der er lebte. Und warum, dass es so hoffnungslos ist? Weil in der Kirche der Liberalismus sehr stark begonnen hat, überhand zu nehmen. Aber dann bleibt er nicht bei dieser Diagnose, sondern er gibt eine Therapie dafür. Dieses Reformprogramm mit 6 ganz entscheidenden Punkten. Erster Punkt war, dass Gottes Wort wieder viel regelmäßiger gelesen wird und somit dem Volk bekannt wird. Wenn wir Gottes Wort nicht kennen, das ist leider auch heute, je länger, je mehr eine Not in unseren Gemeinden, dass wir oft Gottes Wort ganz, ganz schlecht kennen. Darum lest doch wieder ganz regelmäßig, immer wieder Gottes Wort, dass wir von Gottes Wort geprägt werden. Der zweite Punkt war das allgemeine Priestertum fördern. Dass nicht alles am Pfarrer hängt, am Pastor, sondern dass alle mit einbezogen werden, mit ihren Gaben, dass alle ihren Anteil haben. Drittens, den Leuten soll man einschärfen, dass der Glaube nicht aus Wissen allein besteht, sondern sich in der Praxis, in der Tat auswirken muss. Viertens, religiöse Streitgespräche sollen nur in Liebe stattfinden und nicht einfach um des Disputierens willen, weil man Freude daran hat, so theologische Spitzfindigkeiten darüber zu streiten. Manchmal stehen wir heute in ähnlicher Gefahr. Ich habe so gewisse Erfahrungen gerade in den letzten Monaten gemacht. Und dann der fünfte Punkt, Theologiestudenten müssen wieder zu Vorbilder werden für ihre Gemeinden. Dass wenn sie als Pastoren in die Gemeinden kommen, dass sie wirklich als Vorbilder dienen nicht nur predigen und das Leben nicht übereinstimmt. Damals, ja, damals waren große Missstände, es waren oft Saufgelage in den theologischen Fakultäten. Ja, darum dieses Reformprogramm. Und der sechste Punkt, Predigten sollen wieder zur Erbauung dienen und den Glauben der Zuhörer fördern, stärken. Wie aktuell und wie wichtig sind doch diese Vorschläge geblieben. Sie gelten heute noch genauso wie damals, noch genauso aktuell wie damals. Und wir alle müssen uns da immer wieder prüfen. Nicht nur auf andere zeigen, sondern uns prüfen, wo sind wir da gefordert. Speners Reformprogramm fand in der Kirche ein großes Echo. An vielen Orten wurden seine Vorschläge aufgegriffen und umgesetzt. Und dadurch entstand eine geistliche Erweckung in Deutschland. Spener war voll davon überzeugt, dass wieder bessere Zeiten kommen werden, wenn diese Veränderung im Volk um sich greift. Er rechnete ganz fest mit den Verheißungen in der Bibel. Und das Besondere war auch, er legte sich nicht, obwohl die Wiederkunft Jesu ja stark wieder betont wurde, er legte sich nicht auf Einzelheiten fest, was ja leider sehr oft dann passiert. Und man sich dann streitet, wird das jetzt vor oder nach der Entrückung sein und wird das und das, wann alles geschehen wird und so weiter. Nein, er hat ganz klar gesagt, vieles wissen wir noch nicht. Aber das Entscheidende ist, dass Jesus kommen wird und dass wir ihm dann Verantwortung ablegen werden. Ja, sein Anliegen war das Anliegen, das bereits Luther damals betont hat, ein Kirchlein in der Kirche, Ecclesiola in Ecclesia, damit die Gläubigen im Glauben gefördert werden und zum Sauerteig werden in der Gesellschaft und dass die Einheit der Christen gefördert wird. Spener war ganz entschieden gegen eine Abspaltung von der Kirche, sondern dass wir in der Kirche diese Veränderung bewirken. Mit seiner Botschaft löste er eine Bewegung aus in der Kirche, die bis auf den heutigen Tag ihre Auswirkungen hat. Der zweite, den wir jetzt miteinander anschauen wollen, ist August Hermann Francke. August Hermann Francke war praktisch von der nächsten Generation. Er war 28 Jahre jünger als Spener. Er war ein wichtiger Umsetzer von Speners Gedanken und enorm sprachbegabt. Das öffnete ihm eine akademische Laufbahn. Er studierte zuerst in Leipzig und in Leipzig hat sich dann eine richtige Studentenerweckung ergeben. Aber dann kam der Widerstand, er wurde vertrieben aus Leipzig, weil er viel zu viel Einfluss hatte. War interessant mit Francke, seine Räume, wo er unterrichtete, wurden immer zu klein. Die Lehrsäle, nachher in die Aula, brauchten immer wieder größere Räume, weil er so praktisch und so überzeugend gepredigt hat und eine richtige Erweckungsbewegung von ihm ausgegangen ist. Frankes Glaube war in der Liebe tätig. Diese Liebe machte ihn zum Freund der Armen und zum Vater der Weisen. Wie wir hier sehen an diesem großen Gebäude da, das sind die fränkischen Anstalten, wie man sie nachher genannt hat. Da hat er große Waisenhäuser gebaut. Er hatte über 130 Waisenkinder da in diesen Häusern und hat Schulen von allen Stufen bis zur Universität. Und da studierten über 4000 Kinder an diesen Schulen. Und davon sehr viele Arme. Rund 3600 Kinder aßen auch da, kriegten da Mahlzeit, weil er ein Herz hatte für die Armen. Aber nicht nur für die Armen und für die Randständigen, sondern auch die Mission war Francke ein gewaltiges Anliegen. Er hat mit der Juden- und Heidenmission begonnen und hat viele, viele Leute ausgesandt, vor allem Theologen. Auch die Betreuung von Kriegsgefangenen in Sibirien und von deutschen Auswanderern in Nordamerika, die da ausgewandert sind und dringend Betreuung brauchten, da hat er Leute ausgeschickt, um ihnen beizustehen, da, den Auswanderern nach Amerika. Franke war überzeugt von dem Wort, das in Matthäus 24 steht: Glücklich ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei der Arbeit findet. Das war sein Motto. Dass Jesus ihn, wenn er Jesus kommt, ihn bei der Arbeit finden wird und er sich nicht schämen muss. Dass er dran bleibt. Oder wie es in Lukas 19 heißt, wo Jesus selbst sagt: Handelt, bis dass ich wiederkomme. Ja, Franke, es ließe sich noch sehr viel zu ihm sagen. Er wurde einige Mal vertrieben, bis er dann eben nach Halle kam. Und in Halle, da hatte er einen gewaltigen Eingang. Und diese Häuser haben Tausenden, zigtausenden Menschen viel Segen gebracht. Den dritten, den wir jetzt heute Morgen anschauen möchten, das ist Zinzendorf. Graf Niklaus Ludwig von Zinzendorf. Auch er wieder praktisch eine Generation jünger. Er war 37 Jahre jünger als Franke. Er hat Spener gar nicht mehr erlebt. Also Spener, Franke, Zinzendorf, wie drei Generationen. Zinzendorf wurde als Teenager entscheidend geprägt. Ihr könnt dreimal raten, wo. Er saß unter anderem am Tisch von Franke in diesen fränkischen Anstalten. Und da kamen Missionare aus Indien zurück und berichteten über ihre Arbeit, was sie da alles erlebt haben. Und da hat sein Herz Feuer gefangen. Eigentlich wollte Zinzendorf selbst in die Mission gehen, aber seine Familie hat es ihm nicht erlaubt. Und so ist er in Deutschland geblieben. Und er hat sein Werk hat angefangen in Herrnhut, diese riesige Anlage, die wir da sehen, wo er böhmische Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei aufgenommen hat. Und von dieser Station Herrnhut aus haben sie dann begonnen, Missionare auszusenden. Zinzendorf hatte besonders ein Anliegen. Er wollte Leute überall dorthin schicken, wo noch nichts war, wo noch keine Missionare waren. Und so hat er in 28 Jahren über 300 Missionare ausgesandt, allein aus Herrnhut. Und das waren viele böhmische Brüder und Schwestern, die da Leute, die da ausgesandt wurden, die mit Eifer da hinausgingen. Viele sind richtig ausgewandert und nicht mehr zurückgekommen. Und die haben sehr, sehr viel auf sich genommen. Wir sehen hier eine Karte, ja, wo er überall Missionsstationen gegründet hat. In 28 Jahren 28 neue Missionsstationen in ganz verschiedenen Ländern. In Grönland, unter den Eskimos, aber auch bis hinunter nach Südafrika, bis nach Ceylon, Sri Lanka, ja, in aller Welt, vor allem zu Völkern, die noch nichts von Jesus gehört hatten. Er hatte Leute in Persien, in Ägypten, in Äthiopien, in Algerien, Türkei, Rumänien, Kanada, Jamaika und so weiter. Und in seiner Biografie habe ich gerade heute Morgen nochmal so gelesen, die Leute, die haben Gewaltiges auf sich genommen. Es gab damals noch keine Antibiotika und viele gingen in die Tropen und viele sind da sehr bald gestorben. Aus der Karibik, da zwischen Nord- und Südamerika, von St. Thomas wird berichtet, in 8 Monaten waren 10 von ihnen an Tropenkrankheiten verstorben. Wir würden heute sagen, da darfst du niemanden mehr hinschicken, das ist nicht verantwortbar. Und sie haben einfach umso mehr geschickt. Umso mehr geschickt. Bis sie in all diesen Orten den Durchbruch erlebt haben. Gewaltig. Ja, eine ganze Reihe hat sich überlegt, wie können wir da in der Karibik unter den Sklaven, unter den schwarzen Sklaven aus Afrika arbeiten. Und das haben sie gemacht. Sie gingen auf den Sklavenmarkt und ließen sich als Sklaven verkaufen, damit sie unter den Sklaven dort arbeiten können. Unglaublich. Ganze Reihe von ihnen, die ausgereist sind, haben ihr Gepäck in ihrem Sarg mitgenommen. Dass der Sarg schon da war, wenn sie dann sterben. Ja, unglaublich, was die alles auf sich genommen haben. Und Zinzendorf hat ab und zu eine Reise gemacht und so Leute da besucht. Faszinierend, wenn man von ihm liest. Ja, und jetzt noch ein besonderer Punkt, der mich immer wieder fasziniert darin. Revolutionär war damals schon, dass Zinzendorf Frauen in die Mission und in die Verkündigungs- und in den Leitungsdienst ausgeschickt hat. Damals schon. Weil er sah die Not. Er sah die Not, wie so viele Menschen ohne Jesus verloren gehen. Und wenn wir nur Männer schicken, wo kommen wir denn dahin? Und das vor 270 Jahren. Für mich eindrücklich. Franke hat vor allem Theologen ausgeschickt, Pfarrer, Pastoren, Missionare, die als Wortverkündiger. Zinzendorf hat auch praktische Leute ausgeschickt, Töpfer, Schreiner, Bauern und so weiter. Leute, die mit einem brennenden Herzen in diese Gegenden gezogen sind und sehr oft da geblieben sind und da gestorben sind. Unter großem Verzicht sind sie ausgezogen. Warum hat er die Missionsarbeit so stark gefördert? Weil er erfüllt war von Jesus und bewusst mit der Wiederkunft Jesus rechnete. Er wollte, dass das Reich Gottes in aller Welt gebaut wird. Damit alle Völker Gott danken können, wie wir im heutigen Psalm 67, die den Bibel mit dem Bibellesebund Stille Zeit machen, gelesen haben. Dass alle Völker Gott danken und die Ehre geben. Ja, was können wir von diesen Zeugen lernen? Sie ließen sich anspornen von der Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Ich bin eingestiegen mit dem Wort vorher. Entschuldigung. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Glaubenszeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschert. Lasst uns laufen mit Geduld. Und lasst uns aufsehen auf Jesus, aufs Ziel, damit wir die Hoffnung nicht verlieren. Das gilt auch heute in der Zeit von Corona. Dass wir die Hoffnung nicht verlieren, sondern mit Jesus vorwärts gehen und ihn ehren mit unserem ganzen Leben. Wenn wir voll davon überzeugt sind, dass Jesus als König aller Könige wiederkommen wird und dass wir, du und ich, einmal vor ihm Rechenschaft ablegen werden, dann können wir nicht einfach still sein, auch nicht in Corona-Zeiten, sondern ihn bezeugen und für ihn leben, sei das in Wirtschaft, sei das in Politik, sei das in der Gesellschaft oder wo immer. Damit wir als Christen Zeichen der Hoffnung setzen, auch in Corona-Zeit. Wir gehen schnell zurück zu dem Lied von Zinzendorf. Übrigens die Losung lesen, heute genau dieser Liedvers da in den Losungen. Jesu, geh voran. Wenn ich jetzt euch dieses Lied vorlese, dann denkt mit an die 300 12 Missionare, die Zinzendorf von Herrnhut ausgesandt hat. Denkt, wie die das gebetet haben. Mit dem Verzicht. Jesus, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen. Und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Rühret eigener Schmerz irgend unser Herz. Kümmert uns ein fremdes Leiden. O so gib Geduld zu beiden. Richte unseren Sinn auf das Ende hin. Ordne unseren Gang Jesu lebenslang. Führst du uns durch raue Wege, gib uns auch die nötige Pflege. Tu uns nach dem Lauf deine Türe auf. Amen. Wir beten miteinander. Herr, wir können so vieles lernen von diesen Zeugen, die uns vorangegangen sind, auch aus der Kirchengeschichte. Denken an Paul Gerhardt, der so viel gelitten hat in seiner Familie und trotzdem diese glaubensvollen Lieder geschrieben hat. Wir denken an Spener, der trotz der Hoffnungslosigkeit seiner Zeit nach dem 30-jährigen Krieg an deinen Verheißungen festgehalten hat und mutig vorwärts gegangen ist und dieses Reformprogramm entworfen hat, das zum Segen werden durfte für ganz Deutschland. Wir denken an Hermann Franke, August Hermann Franke, der sich so praktisch eingesetzt hat, für die Armen, für die Mittellosen, aber auch zum Adel ganz gute Beziehungen hatte und so in Deutschland einen unglaublichen Einfluss hatte durch die Erweckung, die sein Dienst mitgebracht hat. Und wir denken an Niklaus Zinzendorf. Danke für sein Vorbild, danke für seine Hingabe, danke, dass er sich so eingesetzt hat und so viele Menschen in alle Welt gesandt hat. Aber wenn wir an diese Zeugen denken, dann hilf auch uns, dass wir immer wieder alles ablegen, was uns beschweren will. Sorgen, Sünden, dass wir es loslassen und laufen mit Geduld in dem Lauf, den du verordnet hast. Mit dem Blick aufs Ziel, auf dich, Herr Jesus. Lass uns dich mutig bekennen, mit Wort und Tat. Lass uns Hoffnung verbreiten in einer schwierigen Zeit, in der Corona-Zeit, in der wir leben, dass dein Name durch unser Leben verherrlicht wird. Amen.